Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke, und guten Morgen, lieber Alex. Wir haben heute Alexandra Hart bei uns im Podcast. Boah, ich freue mich so sehr. Und wir haben gerade schon herzhaft gelacht, weil wir geguckt haben, wie kommen wir gut in diesen Podcast heute Morgen rein. Und wir haben ja gesagt, dass wir zu jedem Zehnten, also zu jedem Jubiläum, einen ganz besonderen Menschen einladen. Und heute ist Alexandra Hart bei uns von Hart-Therapie. Alexandra ist Autismus-Expertin. Da wird sie aber gleich selber erstmal was zu sagen. Also erstmal ganz, ganz lieben guten Morgen an dich, Alex, und an dich, Anke.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch total. Ich wusste ja schon länger, dass du kommst, Alex. Ich liebe ja Autisten.
Ach, das wusstest
du noch nicht.
Ja, dann haben wir was gemeinsam.
Und ich bin so gespannt, weil ich definitiv nicht auf dem neuesten Stand bin. Und ich weiß, dass du ganz viel weißt. Und das mag ich so sehr.
Ja. Ja, schön. Die Alex, die kenne ich schon richtig lange. Also ich habe Alexandra vorgeschlagen und habe gesagt, ich habe mal mit Anke, wir haben über Autismus gesprochen, und ich habe gesagt, für mich fällt, also mir fällt immer ein Mensch ein zum Thema Autismus. Also als allererstes natürlich mein Bruder, der ja Autist ist, frühkindlicher Autismus. Und in dem Zusammenhang habe ich Alexandra kennengelernt. Und Alex, ich habe tatsächlich eben kurz vor dem Podcast noch mal ChatGPT nach dir gefragt, der übrigens zwei sehr schöne Fotos ausspuckt.
Wirklich?
Und ja,
oh mein
wer
Gott,
ist Alexandra
spooky.
Hart?
Oh, oh Gott.
Ja, ChatGPT weiß viel. Oh. Und da steht vor allen Dingen ja was über dein, du hast ja die systemische Autismustherapie Time Out gegründet, da erzählst du gleich was zu.
Ja.
Und da fiel mir eigentlich ein, warum ich mich von Anfang an, wie lange kennen wir uns jetzt?
Ja, das habe ich auch überlegt schon. Also es sind, ich glaube, 20 Jahre.
Mindestens, ich noch länger.
Ja.
Wie lange, wann hast du angefangen
2000.
In der Einrichtung, wo mein Bruder lebt? 2000 hast du an.
Das sind 26 Jahre schon.
Ja, weil ich war schon da, als du kamst.
Genau. Genau, du warst ja schon da.
Ich war schon da. Ja, genau. Ich war da schon. Hab da schon gewohnt.
Ja.
Mein Bruder hat da schon gelebt und seitdem kennen wir uns. Und du hast ja einen systemischen Ansatz. Mhm. Und hier, also ChatGPT sagt, Alexandra Hart arbeitet nicht nur mit der Person mit Autismus, sondern aktiv mit der Familie. Und eben dem ganzen System. Aber dieser Punkt Familie, das war, glaube ich, damals für mich mit das erste Mal, wo wir wichtig waren. Und das, also ich merke das jetzt so im Nachgang, ne, wenn ich da jetzt mal so rückblickend drauf schaue, dass das etwas war, wo ich, glaube ich, auch den ganzen System, ich habe ja erst mal gespürt, was systemische Arbeit bedeutet, bevor ich die später selber gelernt habe. Aber das war so mit einer der ersten Berührungspunkte.
Ach, voll schön.
Alexandra,
danke.
Wer bist du? Erzähl.
Ach, wie schön. Ja, bin ich. Ja, ich würde sagen, ich bin eine leidenschaftliche Stimme für neurodivergente Perspektiven oder vielleicht sogar eine Wegbereiterin für neurodivergente Teilhabe. So würde ich es vielleicht sagen. Ich bin von Hause aus Diplom-Heilpädagogin und systemische Familientherapeutin und habe ja lange Jahre im stationären Bereich gearbeitet, unter anderem auch dein Bruder Josip betreut. Und dann gab es 2007 gewisse Ereignisse, die mir geholfen haben, mich ja schon auch leichter von dieser Einrichtung zu verabschieden, sodass ich dann, ich glaube, es war dann quasi ein Jahr später, 2008, mein Konzept Time Out entwickeln konnte, also Time Out mit AUT, weil der Untertitel oder der Slogan ist authentisch, autistisch, autonom. Und das war quasi die Geburtsstunde der systemischen Autismus- und Familientherapie. Die gab es noch gar nicht. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt.
Und Alex, ganz kurz, also das passt jetzt auch schon wieder so wahnsinnig in unser Thema, Anke, weil Alexandra war in einem System, wo es richtig scheiße lief. Ich kann es mal so auf den Punkt bringen, ich war ja dabei. Und da war halt, also du warst ja an so einer Weggabelung. Bin ich jetzt Opfer dieses Systems und oh, das ist ja alles so schrecklich hier? Oder gehe ich neue Wege? Gehe ich Wege, die, und du hast diese Entscheidung getroffen. Also du bist ja wieder ein Beispiel dafür, dass die Macht bei einem selber liegt.
Auf jeden Fall. Und was man selber die Entscheidung hat, kann ich das ethisch vertreten oder nicht? Ja, oder kann ich in diesem System weiter, also arbeite ich mich ab in diesem System oder kann ich wirklich was verändern? Und das war mir klar, dass ich das nicht konnte.
Und du hast aber, du hast das sinkende Schiff nicht verlassen, als es gerade im Begriff war, komplett zu sinken, sondern du hast noch ganz viel getan. Du hast noch richtig gekämpft, du hast noch wirklich Dinge in Bewegung gesetzt. Und eigentlich, als es ja dann schon wieder anfing, in ruhigeres Fahrwasser zu gehen, hast du gesagt, das kann ich so nicht mehr und das will ich so nicht mehr. Und dann bist du gegangen und hast dich anders orientiert, hast dazu gestanden, was wirklich in dir so schlummert, ja.
Ja, und eigentlich war es ja auch Josip, ne? Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht damals, weil mit Josip fing alles an, mit seiner Einzelfallbetreuung, für die wir gekämpft haben.
Was? Also mein Bruder, der weiß überhaupt nicht, was der alles bewegt hat in seinem Leben.
Genau.
Bei mir, bei Ades, Wahnsinn, da kommt so ein Mensch auf die Welt, er lebt und er ist da. Er löst so viel durch diese es war eine dramatische Geschichte. Also das müssen wir mal an anderer Stelle vielleicht erzählen. Es war wirklich eine sehr dramatische Geschichte.
Ja,
das stimmt. Aber für mich ist eben Alexandra auch der Inbegriff dessen, wo ich sage, dass man Menschen gerade mit Autismus-Spektrum nicht mit vorgefertigten Konzepten kommen kann und sagen, ja, das haben wir jetzt vor, das machen wir jetzt, sondern dass wir Menschen begegnen mit, okay, ich bin heute da. So, ich hätte da wohl ein paar Gedanken zu was, aber wir schauen mal. Ja. Wir begegnen uns, wir gehen jetzt in Beziehung, wir fühlen einander, weil es anders nicht geht.
Genau. Da unterscheidet sich für mich jetzt ein Mensch in der Spektrumstörung nicht von einem Menschen ohne.
Überhaupt nicht, genau.
Absolut. Und was ich ganz spannend finde, Alexandra, was ist dir denn lieber?
Das ist beides fein.
Dann sag ich Alex. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mit autistischen Menschen gearbeitet, hauptsächlich frühkindlicher Autismus, so Ferienbetreuungen zum Beispiel, so 24-Stunden-Betreuungen. Da hat noch kein Mensch von einer Autismus-Spektrum-Störung gesprochen. Da waren es alles Autisten und frühkindlicher Autismus. Magst du vielleicht erklären, warum man jetzt von Spektrumstörung spricht und warum und wie sich auch Autismus so ein bisschen unterscheidet, weil das wird ja sehr, sehr, sehr gerne in Verbindung gebracht mit, ich sage nur Rain Man, also mit einer Hochbegabung oder Inselbegabung und mit ADHS und so weiter. Und ich glaube, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, müssen wir so ein bisschen abgrenzen eventuell.
Ja, also ich würde vielleicht ganz generell sagen, also Autismus ist keine Krankheit, sondern eine neurobiologische Variante des Menschseins. Das ist es so für mich, ja. Es ist eine andere Art zu denken, eine andere Art zu fühlen, wahrzunehmen und auch eine andere Art in Beziehung zu treten. Autistische Menschen haben oft eine sehr feine Wahrnehmung und ein ganz starkes Bedürfnis nach Klarheit und Struktur und zumindest auch so bei meinen Klienten beobachte ich das, eine besondere Tiefe auch im Denken. Ja, und dabei ist Autismus nicht gleich Autismus. Und das Spektrum ist ja unglaublich vielfältig. Manche Menschen sprechen wenig, andere sehr viel. Manche brauchen viel Rückzug, andere lieben tiefgründige Gespräche. Und mir ist wichtig, dass Autismus bedeutet nicht defizitär oder weniger, sondern anders. Und dieses Anders ist oft eine enorme Ressource, wenn wir bereit sind, auch die Perspektive zu wechseln. Man sagt ja immer, autistische Menschen sind nicht empathisch und können die Perspektive nicht wechseln. Aber meine Beobachtung ist leider, dass das System die Perspektive oft nicht wechseln kann. Also ja. Autismus ja. zu verstehen heißt also auch zuzuhören, offen zu sein und anzuerkennen, dass unser gängiges Bild von Normalität gar nicht für alle passt. Ne? Und das Spektrum ist ja von bis, also von, also frühkindlich autistische Menschen mit einer geistigen Behinderung, die nicht sprachlich sind, bis hin zu Asperger-Autismus von normal bis hochintelligent. Und mit früher Sprache, also da unterscheidet sich das eigentlich in der Sprachentwicklung. Ne, was ist frühkindlich, was ist Asperger? Und oder es gibt ja auch atypischen Autismus. Und, und es hängt also mit der Sprachentwicklung zusammen. Und auch frühkindlich autistische Menschen können normal intelligent sein. Also zum Beispiel, kennt ihr Temple Grandin? Ja, Temple Grandin ist, ich glaube, die ist mittlerweile schon über 80.
Ach, mit irgendwie die Kühe?
Ja, mit den Kühen, ja, genau.
Ja, kenne ich, ja klar.
Die hat Bücher geschrieben wie Ich sehe die Welt wie ein Großtier. Ja. Genau, und das ist auch eine, also das, ich fand das ganz lustig zu lesen, eine frühkindliche Autistin, die sich zum Asperger-Autisten entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das geht, aber sie hat einfach nicht gesprochen früher. Und ihre Mutter war also total verzweifelt und hat ihr Bildchen gemalt und die Worte drunter geschrieben. Vielleicht ist da sogar, sind da sogar die Piktogramme entstanden. Ich weiß es nicht. Und die hat, glaube ich, erst mit 8 Jahren angefangen zu sprechen, weil es dann für sie Sinn gemacht hat. Und sie galt als schwerst behindert. Ne? Und der Mutter wurde empfohlen, sie in ein Heim zu stecken. Also ganz schlimm. Und die hat sich dann halt, hat halt Menschen gehabt, die das Potenzial erkannt haben und ihr Menschsein erkannt haben und haben sie gefördert. Mhm. Ne? Und dass sie dann hinterher, also ist eine lange, lange Geschichte, würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Aber also das ist halt eine frühkindliche autistische Persönlichkeit gewesen. Und da greift mein Konzept der systemischen Autismus- und Familientherapie nur bedingt. Weil frühkindlich autistische Kinder mit einer geistigen Behinderung, die brauchen 24/7 Betreuung. 24/7 präsente Eltern, Klammer auf, meistens Mütter. Und die brauchen eher eine personale Entlastung, weniger eine therapeutische. Die ist auch schön, aber um wirklich mal zur Ruhe zu kommen, brauchen sie eine personale Entlastung. Deswegen sind ja auch so Ferienfreizeiten so wichtig, wo auch die Kinder mal eine Woche außerhäuslich betreut werden und die Eltern mal durchatmen können. Ne? Und mein Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren oder in den letzten 15 Jahren herauskristallisiert, sind eher hochfunktionale autistische Menschen. Und da können wir wunderbar mit der Familie auch arbeiten und mit dem, also mit dem gesamten Familiensystem. Ne?
Und, ja, Wahnsinn.
Ja, das ist toll. Und dann habe ich dann 2009 mit meinem Heimatjugendamt verhandelt. Ja, und seitdem leite ich mittlerweile mit einem großartigen Team und alle haben einen systemtherapeutischen Hintergrund. Meine eigene Praxis, also bin in eigener Trägerschaft tätig. Also was soll ich sagen, mein Herz schlägt für das Thema Autismus, für mehr Verständnis, für echte Teilhabe und auch für die Sichtbarkeit der so oft übersehenen Stärken neurodivergenter Menschen. Und ich arbeite integrativ und natürlich traumasensibel, unter anderem mit Methoden wie EMDR. Genau, also systemische Aufstellungsarbeit oder auch Zaubertherapie, das habe ich mal gelernt bei der Annalisa Neumeier in Freiburg. Und also alles im Rahmen von Beratung, Coaching und oder Therapie. Und ich bin so, so dankbar, jeden Tag aufs Neue so individuelle Innenansichten kennenlernen zu dürfen. Und das erlebe ich wirklich als totales Geschenk.
Ne? Und Alex, du hast eben gesagt, dass bin ich jetzt nur dran festgehakt. Mhm. Dass, und deswegen wollte ich ja nochmal nachfragen. Du hast gesagt, dass Menschen, ich sage jetzt einfach, wahrscheinlich gilt das auch für alle Menschen, aber gerade auch Menschen im Autismus-Spektrum, sehr Beziehung brauchen und gerade die Beziehung zu ihrer Mutter oder eine Mutter brauchen. Was machst du an dem Begriff Mutter fest oder was steht für Mutter?
Für Mutter steht, dass die Realität ist, dass meistens die Mütter größte Care-Arbeit machen. Das ist immer noch so. Also ist zumindest die Beobachtung in meiner Klientenschaft. Ne? Es entwickelt sich anders, aber es ist immer noch so, dass die Mütter den größeren Verantwortungspart haben. Vielleicht liegt es einfach auch daran, weil natürlich die Kinder mit den Müttern verbunden waren lange. Körperlich.
Zu der engsten, ich habe nämlich eben gedacht, wahrscheinlich ne, zu der primären Bezugsperson, also zu der ersten Bindungsperson, dass da so eine ganz enge Geschichte halt besteht. Ich meine, wenn ich jetzt mal an Josip denke, ne, ist das ja auch, das war ja eben genauso, dass da nochmal eine ganz, ganz besondere Art der Kommunikation und so war, als mit anderen Menschen. Ja. Ich wollte nur wissen, gibt es da irgendwelche Untersuchungen in Richtung Mutter sein, dadurch, dass man halt auch so lange innerutrin verbunden war. Mhm. Aber es geht um die primäre Bezugsperson wahrscheinlich, um die erste Bindungsperson.
Genau, ich weiß nicht, ob es da Studien gibt. Ich bin nicht so wie Anke die Studienleserin. Ich beobachte es in der Realität.
Also zumindest, ja, aber wie Anke auch immer so schön sagt, vor einer Studie ist immer die Beobachtung.
Ganz genau.
Muss ja Dinge erstmal beobachten, bevor sie in Studien evaluiert werden.
Ja, genau, daher, ja klar, ist ja völlig wurscht, aber die Studien entstehen ja im Prinzip durch Beobachtungen. Ja. Also Alexander, man merkt wirklich, wie du brennst für dein Thema.
Ach schön.
Das ist unwahrscheinlich. Und ich überlege jetzt gerade weil das Spektrum so groß ist, ich stelle mir jetzt gerade so eine Krippe vor, einen Kindergarten vor oder auch eine Schule vor. Ich überlege jetzt gerade, wenn du sagst, von wegen autistische Menschen, wir nehmen mal jemanden, der spricht und der einfach auch gern allein ist, der vielleicht so ein bisschen detailverliebt ist. Mhm. Ich frage mich gerade, wo beginnt's denn überhaupt? Sind wir nicht alle ein bisschen autistisch? Also ich erkenne bei mir durchaus Züge. Ich sage nur Sidolin. Und noch so ein paar andere Dinge fallen mir auch gerade ein. Also wenn ich dir zuhöre, denke ich mir so, okay, habe ich.
Ja. Also ich glaube schon, wir haben ja alle Anteile.
So. Ja, genau. Ja.
Genau. Und ich habe auch durchaus meine autistischen Anteile. Und ich meine das auch liebevoll, weil wenn wir das jetzt so sagen, wenn das autistische Menschen hören, gibt es einige, die sich davon sehr gekränkt fühlen, wenn wir sagen, jeder ist doch ein bisschen autistisch.
Um Gottes Willen, das wollte ich überhaupt nicht. Ganz wichtig, Claudia schreibt es.
Ich weiß.
Nicht im Ansatz, ganz im Gegenteil.
Ja, eben, genau.
Eher verständnisvoll, und, ja.
Ja, genau. Das ist immer wichtig, finde ich, dazu zu sagen. und wir sind natürlich, klar, jeder Mensch ist anders. Wir sind ja neurodivers. Ne? Ja, da gehören wir ja alle dazu.
Ja, und das ist genau das Thema.
Ja, und es ist aber die Realität in den Kitas zum Beispiel, ist natürlich, dass die sind, ich mache ja viele Workshops auch in Kitas, ne? Und die sind alle so engagiert. Und wer aber das meiste Problem hat, ja, sind eigentlich die Erzieher und Erzieherinnen, weil das System nicht mehr hergibt. Aber
da haben wir ja wieder das alte Thema, also dieses Thema, über das wir ganz oft sprechen. Es geht ja einfach nicht, wir sind alle neurodivers, jeder tickt anders.
Genau.
Ja, natürlich. Und wir müssen halt einfach mal aufhören, diese Menschen in Förmchen zu pressen. Und in dem Moment, wo wir das aufhören,
gibt es die Thematik nicht mehr.
Alexandra, hast du weniger zu tun. Mehr in der Beratung. Also wenn ich jetzt erkenne, dass ein Mensch sich gern zurückzieht. Mhm. Gleichzeitig aber auch, du hast es in den Eingangssätzen gesagt, gleichzeitig aber auch eine gewisse Tiefe hat. Also einfach beides. Es ist beides durchaus lebbar.
Ja.
Und alles, was wir doch tun müssen, ist eine Umgebung schaffen, in der für jeden Menschen was dabei ist. Mehr ist es doch nicht.
So
kann doch nicht so schwer sein. Also ich verstehe es einfach nicht.
Ich habe eben, also einer meiner liebsten Aussagen ist ja auch, dass ich im Grunde genommen, wenn ich zu Josip komme, dann guck, also da muss ich gar nicht wissen, wie es ihm geht. Ich muss auf den Dienstplan gucken. Wenn ich den Dienstplan sehe, weiß ich, was da los ist. Und wenn da gewisse Namen sind, Alex, du weißt es auch, ich will sie jetzt nicht hier nennen. Und wenn da ein gewisser Name auf dem Dienstplan steht, weiß ich ganz genau, da ist Schicht im Schacht. Es geht nicht, weil diese beiden Menschen einfach nicht miteinander übereinkommen. Und auch das ist in Ordnung. Sowas gibt es. Das ist völlig in Ordnung, wenn wir eine Kultur hätten, dass wir nicht den anderen zum Problem machen. Dass wir nicht suchen, dass der andere funktionieren muss, damit hier irgendetwas funktioniert.
Ja, und vor allem,
und ich sag ja,
habe ich schon wieder unterbrochen.
Es ist alles gut, mach das auch weiter. Nachher kommst du nicht zu Wort. Das wäre ja ganz schlimm. Nur ganz kurz, Josip war halt auch in dem Punkt mein größter Lehrmeister. Also Menschen fragen mich ja super, super oft, wieso bist du da so gechillt in der Situation und hin und her? Ich so, naja, ich warte jetzt erstmal ab, ich weiß ja noch gar nicht, was kommt. Also das werden wir jetzt gleich erst sehen, weil Josip ist eine totale Überraschungsbox. So, da weißt du nicht, was gleich kommt. Das heißt, du musst die ganze Zeit total offen sein und immer wieder die Umgebung so anpassen, dass dieser Mensch sich in dieser Umgebung zurechtfinden kann. Und eigentlich fällt ja auch nur irgendetwas auf, wenn es Probleme gibt. Also wenn Notwendigkeiten entstehen. Es ist ja ganz oft, dass dann gewisse Leute aus dem Rahmen fallen. Und dann haben wir das Thema. Dann kommt überhaupt das Thema zu. Genau. Ich gebe mal zurück an Anke.
Genau, und da brauchen wir gar nicht unbedingt so in die Richtung Neurodiversität zu gucken, wobei ich, wie gesagt, der Meinung bin, wir sind alle neurodivers.
Sind wir auch.
Es geht einfach darum, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich in die Welt? Mit welcher Erwartungshaltung gehe ich auch mit Kindern um? Und wenn ich ankomme und sage, also ich weiß, was du brauchst und ich weiß, was für dich gut ist, ohne dass ich aufmerksam bin, ohne dass ich beobachte, ohne dass ich, Achtung, mitfühle, dann wird es halt einfach nichts. Und dann ist es völlig egal, ob da eine Diagnose drauf ist oder eben auch nicht. Und wenn jemand eine Diagnose hat, dann brauche ich jemanden wie Alexandra, der sagt von wegen, okay, da kannst du hinschauen, da kannst du hinschauen, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und so weiter. Oder eben dann die Familie.
Aber im Grunde macht ja jemand wie Alexandra, wir sprechen jetzt hier so über dich. Wir sprechen über Alexandra. Ich bin ja Betroffene, ne, so. Und mir hat es halt unfassbar geholfen zu sagen, oh ja, das ist der Josip und der ist jetzt einfach mal, wie er ist. Und jetzt gucken wir mal, wie können wir das denn regeln? Weißt du, so Dinge wie, zeig ihm auf einer Karte, was gleich passiert. Und wahrscheinlich wird er das eher annehmen. Weißt du, das ist dann die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber nicht Josip wurde als Problem dargestellt.
Das meine ich eben.
Dass ich dann
einfach Tools kriege, was gibt's für Möglichkeiten. Aber wir müssen insgesamt aufhören, Menschen immer einnorden zu wollen. Und zwar, wer bestimmt denn dann den Norden?
Ja, und ich möchte mal von meinem ersten Erlebnis dort berichten. Das war ganz, ganz schrecklich. Da waren wir, also ich habe ja dort sehr viel gelernt über Autismus. Autismus findet ja im Studium nicht statt. Also man lernt ja eigentlich nichts über Autismus irgendwo, ne? Mhm. Und
auch nicht schlecht.
Ja, wir waren dann, ich hatte Spätdienst und dann sind wir spazieren gefahren in den Wald. So, und ich hatte einen Bewohner, der neben mir lief und ich kannte ja auch noch gar keinen. Und die beiden Betreuer, also meine Anleiterin damals, eine ganz schreckliche Frau, die ist aber auch nicht lange geblieben, ne? Also, und die ging vor. Und dann schob der autistische Bewohner seine Hand in meine. So. Mhm. Und ich fand das erstmal okay. Dann dreht diese Anleiterin sich um, kommt auf uns zugeschossen, trennt mit ihrem Arm unsere Hände und sagt, das darf er nicht. Dann habe ich nur gesagt, aber wenn er doch Kontakt aufnimmt und sucht, ne, das hat er nicht zu tun. Und da habe ich nur gedacht, okay, jetzt muss ich selber mal gucken, ne, wie ich damit umgehe. Das war ganz schlimm. Also es gibt eben auch solche Menschen, die sich erheben. Ja, die erheben sich über Bedürfnisse anderer Menschen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Und das ist tatsächlich in diesem Bereich gar nicht so selten.
Ich glaube, das ist die Norm. Ne? Alex, ich kenne so ein... Ich glaube, dass das ganz, ganz, also andersrum. Ich glaube, dass wirklich einfühlsame Menschen, die begleiten, die eben ihre Erwartungen einfach mal in die Wartehaltung positionieren. Ich glaube, ist die Ausnahme.
Wir haben den Erfahrungswert, vielleicht um den Hintergrund zu sagen, weil wir mit ganz vielen Erzieherinnen, ich sage jetzt Erzieherinnen, weil es einfach, ich kenne gar keinen Erzieher, der jetzt in diesem Bereich gerade auch mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeitet und halt Kontakt mit uns hat, dass ganz viele Erzieherinnen, die dann halt in den Bereich gehen, weil sie sagen, ich gehe jetzt mal aus der Kita raus, ich suche mir einen anderen Wirkungskreis, wirklich das Feedback kommt, die Altersspanne der Menschen hat sich verändert, aber die Haltung der dort Arbeitenden nicht. Es geht wieder nur um Macht bei den meisten, nicht bei allen, um Gottes Willen. Ja. Also ich meine, ich bin auch lang genug in einer Einrichtung, wo mein Bruder lebt und da gibt es ganz fantastische Mitarbeiter, die sind aber eher in der Seltenheit, auch dort. Also da ist ja eher die eigene Haltung das und das erlebe ich ja dort auch. Es ist so wichtig, im guten Kontakt zu bleiben und bis man da Dinge mitbekommt und eher ist es die Gru, wir erheben uns über die Bedürfnisse und ein Machtspiel.
Ja, und wenn jemand nicht sprechen kann, wie Josep zum Beispiel, ne, also der kann ja, also ich verstehe, was er sagt, aber er kann halt nicht sprechen in dem Sinne, dass dann manche Menschen meinen, der ist ja geistig behindert, also den muss ich mal so lenken. Ne? Aber Josep zum Beispiel ist ein Beziehungsmacher. Ja, der will auch Beziehung. Und das ist ja auch
total
eins der psychologischen Grundbedürfnisse, also Kontakt und Zugehörigkeit. Ja. Ne? Und Josep kann das, ne? Aber auf seine Art. Ne? Der nimmt vielleicht deinen Kopf in seine Hände und riecht an den Haaren. Oder nimmt den Kopf in seine Hände oder zwischen seine Hände und guckt dir tief in die Augen. Ja,
und lacht dann dabei,
ne? Der guckt durch dich durch und der muss, also der fragt damit, wie geht's dir, ja?
Vielleicht, und der freut sich so und der unfassbar. Freut sich so.
Ja, und wenn ich da sage, fass mich nicht an, also Entschuldigung, ja. Und
also der streicht immer so die Haare nach hinten, der stellt sich so vor dich. Der ist dann ganz, ich meine, klar, das kann auch sein, dass das Menschen halt jetzt erstmal vielleicht auch beängstigend finden oder vielleicht nicht so damit zurechtkommen. Aber ich sag mal so, wenn ich in diesem Bereich arbeite, dann bringe ich eine gewisse Fähigkeit mit, einfach mit, also auch eine gewisse Angstfreiheit, sonst kann ich da ja auch gar nicht arbeiten. Aber Josep ist ja nicht gefährlich, ne, in dem Sinne. Und der streicht dann so die Haare zurück, Anke, und guckt dich ganz, 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 ganz intensiv an und freut sich. Das dauert dann nur ein paar Sekunden. Und dann freut er sich wie Bolle, tanzt rum, macht Purzelbäume. Hört dann immer Purzelbäume vor Glück und freut sich einfach nur. Und ich meine, nehmen wir mal auch dieses Beispiel, ne, dass wenn die Beziehungsfähigkeit nicht funktioniert, und er ist ja ein totaler Seismograf, dann wird er vehementer, weil er Beziehung braucht.
Ja, genau.
Und dieses Vehementer wird dann bekämpft. Und dann schaut die andere Seite, nee, da muss ich gegen vorgehen. Mhm. Alexandra und ich, als diese Geschichte eskaliert ist dort in der Einrichtung, war es so, dass Josep sich in einer Vollfixierung befand und es ihm seine Lebensqualität so eingeschränkt war, dass wir wirklich Sorge hatten, dass er jemals wieder auf die Beine kommt. Also er war wirklich mittlerweile dann wie ein gefesseltes Tier, der sich gar nicht mehr bewegt hat und sein Muskeltonus zurückgegangen ist und so. Also man hat die Macht dann so ausgespielt, dass er in die Psychiatrie kam, dass er mit einer Fixierungsgenehmigung zurückkam und eigentlich nur noch in einer Vollfixierung war.
Das ist furchtbar.
Ein Mensch, der eigentlich überhaupt nicht freiheitseingeschränkt werden müsste, wenn man in Beziehung geht.
Genau, ich habe gesagt, er braucht eine Einzelfallhilfe. Ne? Er braucht eine Einzelfallhilfe. Ja. Das kann man ja begründen. Und dann, das stieß aber auf taube Ohren, beziehungsweise dieses Übliche, das können wir nicht leisten. Das ist mit dem Leistungstypen, den der LVR bezahlt, abgedeckt. Ja. Da habe ich gesagt, aber wir haben hier keinen Leistungstypen oder keinen Fakt. Wir haben hier einen Menschen, der braucht Hilfe. Ja, der braucht eine Einzelfallförderung. Und wenn wir das gut begründen, und das habe ich gut begründet, dann geht es gar nicht anders. Also da bin ich vielleicht auch eine Sozialromantikerin, ich weiß es nicht, aber ich denke immer, wenn ich die Menschen mitnehme und es erkläre und es für alle schlüssig ist, dann geht es gar nicht anders, als das bewilligt wird. Und Claudia hat das mit mir zusammen gemacht und dann wurde das ein Jahr verschleppt.
Wahnsinn.
Ein Jahr.
Ja. Und Josip ging es ja mittlerweile immer schlimmer. Dem ging es ja immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und vor allen Dingen wurde das aber so perfide gemacht, dass es am Anfang gar nicht bemerkt wurde. Mhm. Weil ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich im Büro saß. Ich weiß genau, wo du gesessen hast, Alex. Und ich immer wieder gesagt habe, Alex, da stimmt was nicht. Mhm. Und da hast du ja auch noch lange Zeit gesagt, doch, doch, das ist alles in Ordnung. Das geht seinen Weg hin und her. Wo ich sagte, nein, da stimmt was nicht. Ja. Und bis das, also ne, diese Strukturen, die sind dann auch so von höherer Ebene, dass du es teilweise gar nicht richtig bemerkst. Du musst du musst ins Mitgefühl kommen, Anke, damit du das überhaupt bemerkst.
Ja. Es ist einfach unerträglich. Ich stelle mir einfach gerade den fixierten Josip vor. Und einfach
das
auch
schrecklich.
Deine und in dem Moment eure Machtlosigkeit.
Ja.
Und
auch Hilflosigkeit, ne?
Boah, und Hilflosigkeit, ja.
Ich weiß noch, wo wir einen Tag vor Heiligabend beim LVR saßen, bei der Chefin dort und haben da auf den Tisch gehauen, Alex, du erinnerst dich. Wir gehen hier nicht raus, bevor hier nicht was gemacht wird.
Ja, und das ist bei mir natürlich wirklich, als ich dann gemerkt habe, dass ich in meiner Position dort missbraucht wurde. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Ich stand ja immer zwischen dem Team und dem Chef und ich war immer so der Puffer und habe es nicht gemerkt. Ja, ich habe es nicht gemerkt, weil mir ging es immer um die Sache, um die Menschen. Und da ist dann wirklich die Klappe gefallen und dann habe ich gedacht, okay, schon wieder ein Chef, der eigene Ziele verfolgt, aber nicht oder nicht ehrlich ist. Und das war, glaube ich, auch, also das war die erste Situation, wo ich das erste Mal, glaube ich, gedacht habe, hier kann ich nicht bleiben. Hier möchte ich nicht bleiben. Ja, das ist so.
Aber du bist halt einfach auch der Beweis dafür, dass man mit Mut und Engagement und einer menschenfreundlichen Haltung das System verändern kann, zumindest das System, in dem man selbst lebt. Und das bewundere ich unglaublich. Also wir brauchen viel, viel mehr Menschen, die einfach nicht sich den Umständen ergeben, im Sinne von, kann man nichts machen, aber ich motz mal fröhlich weiter, sondern Menschen, die Dinge verändern. Und für den Josip hat sich eine Welt verändert dadurch.
Ja. Aber es ist natürlich auch so, Anke, dass wenn du immer gegen Windmühlen kämpfst, bist du irgendwann mürbe. Und das ist auch bei vielen der Fall.
Ja, du kannst weggehen von den Windmühlen. Ne? Ja, aber du kannst sagen, okay, ich kämpfe nicht mehr gegen Windmühlen.
Ne? Aber du lässt
Windmühle stehen. Du lässt die Menschen zurück, aber du gehst zu anderen Menschen. Ich sage das ganz oft, wenn Menschen in Kitas sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe, aber mir tun die Kinder so leid, wo ich sage, woanders sind auch Kinder. Und es geht einfach darum, wenn die Menschen kaputt gehen, wenn du kaputt gehst, da wo du bist, hilfst du gar niemandem mehr.
Natürlich.
Auch nicht den Kindern, die da sind. Also ist es klüger, du passt auf dich auf, du verlässt Kinder in Einrichtung A, bleibst in deiner Kraft, bist wieder motiviert und kannst in Einrichtung B vielleicht wirklich gute Arbeit leisten.
Ja. Genau.
Und dabei bleibst du selber einfach auch gesund. Also es geht ja um Ressourcenschonung im Prinzip. Und
Und es sind kleine Schritte. Es sind kleine Schritte. Mhm. Es ist ja nicht so, das hat ja war ja ein langer Prozess. Also erstmal die, ich glaube, man startet mit der Bereitschaft. Also man muss noch gar nichts machen, sondern mit der Bereitschaft, ich öffne mich dafür, dass ich die Bedingungen nicht wegschieben will. Ich weiß jetzt noch nicht, was und wie, aber irgendwas wird kommen. Aber ich öffne mich dafür, dass ich hier nicht Spielball des Systems bleiben möchte. Und dann werden einem Dinge begegnen. Also wenn, ich glaube, Alex hätte sich niemals dieses Prozedere im Vorfeld ausdenken können, wie es dann war. Sondern es kam dann eins zum anderen. Und vor allen Dingen, was für ein großes Glück. Es ist also deine Autismustherapie, deine Akademie. Du hast ja die verschiedensten Dinge gegründet. Magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich Autark und Time Out ist?
Genau, ich habe die Time-Out-Akademie gegründet, 2009 glaube ich auch sogar schon mit. Und weil neben der therapeutischen Arbeit ist natürlich auch Bildung ein ganz wichtiger Teil meiner Mission. Ja? Und in der Time-Out-Akademie bieten wir Fortbildung und Workshops an, auch immer mit dem Ziel, das Bewusstsein für neurodiverse Lebensrealitäten zu schärfen und auch eine Haltung zu fördern, die auf Respekt und Würde gründet. Also Würde ist hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Würde ist sowieso mein Herzensthema in Bezug auf Autismus. Und die Time-Out-Akademie hat ja im Untertitel drei Begriffe stehen, nämlich Neurodiversität, Autismus, Kultur und Bildung. Und Autismuskultur versteht sich dabei als gelebter Gegenentwurf zu den defizitorientierten Narrativen, also diese ganzen Störungsbegriffe. Ja. Ne? Und für mich bedeutet Autismuskultur eine Stärkung der Identität, Selbstbestimmung und auch die gesellschaftliche Teilhabe im Sinne einer inklusiven Kulturentwicklung, kann man sagen. Und im Prinzip bedeutet Autismuskultur, autistische Menschen dürfen so leben, wie es gut für sie ist und nicht so, wie andere es erwarten. Und also eigentlich bezieht sich das auch auf alle Menschen. Vielleicht kann man sagen, es ist eine kulturelle Haltung. Ich weiß es nicht.
Und ich denke schon, aber das ist ja genau das Thema wieder mit der Erwartungshaltung. Wenn wir einfach Menschen so lassen würden, wie sie sind. Und dann gucken wir, den einen mögen wir, den anderen nicht. Mit dem einen kommen wir zurecht, mit dem anderen nicht. Manche heiraten wir, mit manchen arbeiten wir gut oder auch weniger gut. Und wir würden doch einfach damit die Würde eines jeden Menschen achten. Ich weiß gar nicht, ob man, also du hast dich jetzt spezialisiert auf das Thema Autismus, nur wir könnten ja dieses Thema Autismus jetzt ausbreiten auf alle, in alle Bereiche und alles, was wir brauchen, ist, du sagst es ja schon, wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen den Anspruch daran, dass wir Menschen würdevoll behandeln und wir hätten eine inklusive Welt, mehr ist es gar nicht.
Tja, genau. Es ist eigentlich so einfach.
Es ist eigentlich so einfach. Und ich glaube, manchmal denke ich mir, wir verkomplizieren was ganz, ganz Einfaches. Und dann kriegt es so eine goldene Schleife und jeder, oh, das schaffen wir nie. Wo ich mir denke, ich kenne die Claudia jetzt auch seit ein paar Jahren schon. Natürlich schaffen wir es. Wir leben es doch schon. Wir müssen aber nicht jeden Tag von morgens bis abends drüber reden und sagen, oh, wie toll wir sind. Wir denken ja so inklusiv. Ja, wir machen es halt einfach. Da kommt mein Pragma raus.
Ja, das ist super.
Und das ist ja eine Lebenshaltung.
Ja, das ist eine Haltung.
Ja, das ist eine Haltung. Ich hab Josip so geschenkt bekommen, als ich 10 war und durfte mich mit 12 ja schon sehr intensiv mit ihm befassen. Und bin einfach da reingewachsen. Für mich war das total normal, dass man diesen Menschen, der einem ja nicht mitteilt, also nicht mit sprachlicher Kommunikation, was brauche ich gerade, was mache ich gerade, sondern wir ja total im Mitfühlen sind. Immer dieses Mitfühlen und Gucken, das war ja für mich total normal. Und ich habe dann mein erstes Praktikum in einer Kita gemacht, wo ich nach 2 Wochen, ich war völlig fertig mit der Welt, ich war so fertig und ich habe nicht verstanden, warum, um drei Gottes Namen, ich so fertig bin. Ich habe das viele Jahre später erst kapiert, weil diese Kinder wurden von vorne bis hinten sanktioniert, in irgendwelche Schubladen gesteckt. Irgendetwas mussten sie tun, hatten sie es, haben sie es nicht getan, wurden sie dafür gerügt und. Ich habe das nicht ausgehalten, in dieser Stimmung zu sein. Das war der Grund. Und danach sagten die Leute, werd doch Erzieherin, du bist prädestiniert dafür, Erzieherin. Und ich so, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Aber nicht der Kinder wegen, sondern dieser Stimmung wegen. Ich hätte das nicht ausgehalten.
Das ist einfach Druck ohne Ende. Und ja, und wenn du sagst, das sagt die Alex, das sagst du, Claudia, der Josip kann nicht sprechen, man muss ihn lesen. Wenn man sich so ein bisschen mit Kommunikation auskennt, wissen wir, dass die verbale Kommunikation den geringsten Teil unserer Kommunikation ausmacht. Nur wir fokussieren uns immer darauf, auf die Worte, die jemand sagt. Wir sollten den Menschen viel mehr ins Gesicht gucken. Ich sage nur Mikromimik an dieser Stelle. Und dann brauchen wir eben wieder Menschen wie dich, Alex, dass ich sagen kann, okay, und jetzt, ich komme nicht zurecht. Also wenn ich jetzt den Josip besuche, wäre für mich zum Beispiel die Information wahnsinnig wichtig. Hör zu, Anke, er wird deinen Kopf in seine Hände nehmen, wenn er Kontakt aufnehmen möchte, und er streicht dir über die Haare. Das würde ich wissen wollen vorher, weil dann kann ich mich drauf einlassen. Ja. Wenn ich das nicht weiß, bin ich vielleicht überrascht und krieg Angst. Ich wurde mal von einem ungefähr 16-jährigen Autisten, der hat mich gewürgt. Seitdem bin ich da echt, habe ich Sorge. Wenn ich es aber weiß beim Josip, dann wäre ich entspannt. Dann brauche ich eben jemanden, der mir zeigt, von wegen, wie kann ich kommunizieren, welche Möglichkeiten gibt es dann eben, das ganze systemisch, das, was du machst. Und ich stelle mir gerade vor, also Alex, ich hätte dich am allerliebsten, hätte ich dich in jedem Kita-Team, das ich kenne, einmal drin.
Ja, und sehr gerne.
Ja, einfach nur auch um Wahrnehmung zu trainieren, weißt du, dass wir aufhören, dieses Kind ist das. Und natürlich brauchen wir Beobachtungen, natürlich brauchen wir auch sowas wie Diagnosen, rein wegen der Finanzierung verschiedener Maßnahmen.
Ja.
Gleichzeitig brauchen wir aber viel, viel mehr Menschen, die über ihre Haltung reflektieren und die, ich bleibe dabei, ihre Förmchen, Erwartungen schön zu Hause lassen. Da können sie sich selber in ihre Förmchen pressen und können sich ihr Leben so machen, wie sie glauben, dass es sein muss. Aber das macht doch nur Druck und nur unglücklich. Und auf das ist doch auch ein Punkt, warum so wahnsinnig viele Menschen ausbrennen.
Aber es sind ja auch ihre eigenen Förmchen.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja um Beobachtung. Was aber passiert, ganz häufig, ist Interpretation. Ja, und die Interpretation hat ja was mit unseren erlernten Mustern zu tun. Das sagt ja erstmal etwas über uns aus. Ja?
Und das ist so wichtig. Und ich meine, wir arbeiten alle mit Kindern. Und ich meine, ich weiß noch, wenn ich das Modul Beobachtung mache, da haben wir 27 verschiedene Beobachtungsfehler, wo ich mir denke, ja, du kannst nicht objektiv, niemand hier im Raum kann objektiv beobachten, weil wir Subjekte sind. So einfach ist es. Da muss ich aber erstmal, das muss ich wissen, und dieses Wissen ist oft nicht da, und ich denke, das ist auch bei Menschen, die in der Lage sind. Ich frage mich immer, was ist denn da kaputt gegangen und vor allem wann? Ich sage ganz früh, ich muss ja, um den Josip zum Beispiel zu fixieren, auch erstmal in der Lage sein, das zu tun. Und es auszuhalten, wie er dann zum Beispiel schaut, was er dann macht, ob er schreit, was auch immer. Das muss ich erstmal ertragen können. Und ich glaube ja, dass ein mitfühlender Mensch gewisse, ich zähle es jetzt mal zu Grausamkeiten, gewisse Grausamkeiten überhaupt nicht schafft. Also er kann sie nicht in die Tat umsetzen, weil er es selbst nicht aushält.
Auf jeden Fall. Und wenn du dann natürlich einen Leiter hast, einer Einrichtung, der das Personal nicht entsprechend aufstockt, dann wird es schwierig, weil es wäre so viel, es wäre gar nicht so eskaliert, wenn einfach mehr Personal da wäre. Mhm. Ne? Aber wenn eine Person für 6 erwachsene Männer zuständig ist, die alle sehr speziell sind und sehr viel Aufmerksamkeit benötigen, ja, das kann nicht funktionieren, ja. Also wie gesagt, das System
geht nicht mehr.
Ist, das geht einfach nicht mehr. Aber du hast gesagt Kommunikation und das ist total wichtig. Also ich habe dann zum Beispiel, ich komme noch mal auf meine Geschichte kurz zurück. Irgendwann hat mich eine Stabsstelle für Inklusion und Diversität einer Universität angefragt, ob wir dort einen Workshop anbieten können, um mit den Menschen, die dort autistische Studierende beraten, zu erarbeiten, wie sie Beratungs- oder Gesprächssituationen autismus-sensibel gestalten können. Ne?
Und, und schöne Anfrage.
Genau, so ist es. Ich habe mich so gefreut und mit dieser Anfrage ist der Startschuss gefallen, hierfür ein Instrument zu entwickeln. Ne? Und ich habe dann nur quasi gesagt, Heureka, die Zeit ist reif. Ne? Und ich habe ja dann 2023, also man kann ja schon sagen, aus dem Bedarf heraus das Konzept der neurosensiblen Kommunikation entwickelt. Ne? Und gemeinsam mit
wo
meiner...
Wo
es ein Buch zu gibt, genau.
Und man kann also, die Alexandra buchen. Ich würde sie buchen. Hätte ich eine Kita, würde ich sofort 3 Tage buchen.
Oh, wie schön.
Ja, aber kommen wir mal zu dem Büchlein.
Genau.
Also kommen wir mal zur neurosensiblen Kommunikation.
Genau, und gemeinsam mit meiner autistischen Klientin und die mittlerweile auch Kollegin ist, weil wir schon einige Workshops zu diesem Thema gemeinsam gemacht haben, weil sie noch mehr Expertin ist, weil sie es im eigenen Erleben erlebt hat. Und daraus entstand dann ein Leitfaden speziell für den Beratungskontext. Ne, denn Worte können
Workbook.
Ja, denn Worte können Brücken bauen. Also so heißt das Buch, Worte können Brücken bauen. Mhm. Oder wenn Worte Brücken bauen, und das können sie.
Wir verlinken das Buch selbstverständlich.
Ach, super, danke. Wenn wir
sollen
wir
es verlosen? Claudia, sollen wir es 3-mal verschenken? Mach mal kleine 3-mal
genau,
Verlosung.
Genau, wir kaufen 3. Dann verschenken wir oder verlosen.
Mit Widmung, 1 gewinne ich.
Mit Widmung, genau. Geht dann über Alex, wir kaufen die, ich schicke sie dir und du, oder vielleicht kann man die auch direkt bei dir kaufen, dann kannst du da für die Person, die es dann gewinnt, eine Widmung.
Genau.
Ja, genau. Für die liebe Anke von Alexander.
Genau, für die mitfühlende Pädagogik. Aber sag doch mal ganz kurz, Alex, wo ist denn das Buch fertiggestellt worden?
In Kroatien.
Ja, auf unserer Terrasse.
Ach, nein. Blick aufs Meer. Doch, doch. Oh. Da waren wir letztes Jahr, war ich mit meinen beiden ältesten Freundinnen, mit meinen Schulfreundinnen. Wir machen schon mal so Wochenendtürchen. Und da waren wir in Kroatien, genau, bei den Eltern von Claudia. Und das ist natürlich richtig schön gewesen. Genau. Und da ist das Buch, da habe ich das nochmal alles mitgenommen. Und meine Freundin war natürlich nicht sehr amused darüber, dass ich gesagt habe, ich müsste doch mal einen halben Tag zumindest nochmal arbeiten. Und da habe ich nochmal den letzten Schliff gemacht. Und ja, genau. Das ist in Kroatien entstanden.
Sag nochmal, wie es heißt, mit Worten?
Das heißt,
wenn Worte Brücken bauen.
Genau. Und neurosensible Kommunikation bedeutet für mich ja, mit den inneren Bedingungen meines Gegenübers achtsam, Betonung auf achtsam und beobachtend, in Kontakt zu sein. Also nicht nur, was jemand sagt, sondern auch wie, wann und unter welchen neurologischen Voraussetzungen. Na, also gerade bei Menschen im Autismus-Spektrum, aber genauso gut bei ADHS, Hochsensibilität oder Traumafolgestörungen funktioniert Kommunikation oft anders als erwartet. Das wisst ihr auch. Mhm. Ja? Und Worte können das schnell überfordern, ausgrenzen und sogar verletzen, obwohl sie meistens gut gemeint sind. Ja? Mhm. Und neurosensibel zu kommunizieren, bedeutet für mich also, ich nehme Rücksicht auf Reizoffenheit, auf das Bedürfnis nach Klarheit, Verlässlichkeit und manchmal auch auf das Bedürfnis nach Stille. Ja, also ich frage nicht nur, was willst du sagen, sondern auch, wie fühlt sich das für dich sicher an? Ja, und in der Praxis bedeutet das oft langsamer werden, präziser sprechen, mehr Pausen lassen und mit echter, also ehrlicher, respektvoller Präsenz zuhören. Und das passiert leider in, sag ich mal, so Systemen wie Agentur für Arbeit. Das sind natürlich keine Kommunikationsspezialisten und keine Spezialisten für Neurodivergenz, auch wenn sie in der Reha-Beratung sitzen. Aber ich könnte schon Reihen darüber schreiben, welcher Würdeverletzung autistischer Menschen ausgeliefert sind. Ne? Also sowas wie, jetzt setzen Sie sich doch mal hin, ja, da stehen aber 3 Stühle. Wo soll ich mich denn hinsetzen? Also solche Kleinigkeiten oder das Licht
ist so hell. Aber das ist so wichtig, das ist so wichtig, Alex. Ja, ich merke gerade, also bitte nicht nur in die Kitas, könntest du bitte Multiplikatorinnen ausbilden? Die erste hättest du hier schon, ich bewerbe mich hiermit. und dann einfach, ich finde das so wichtig und so wahnsinnig spannend, das muss eben überall hin, nicht nur in die Kitas, nicht nur in die Schulen. Da auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, wenn du das sagst, von wegen, das sind 3 Stühle. Wie einfach ist es, einfach nur einen hinzustellen?
Ja. Oder zu sagen, setz dich bitte hier hin. Oder, ne?
Ja.
Oder nachzufragen, ist das Licht für Sie in Ordnung? Soll ich es ausschalten oder anlassen oder wie auch immer? Ne?
Aber genau das macht einfach jemand, ich weiß es von der Claudia, ich weiß es von mir, jemand, der einigermaßen sensibel mit Menschen umgeht, macht das bei jedem Menschen.
Ja, ja.
Also ich schaue immer, ich mag es ja selber nicht, wenn es irgendwie, keine Ahnung, komisch ist. Und aber dann kann ich doch gucken, ich sehe halt einfach auch, fühlt sich dieser Mensch gerade wohl oder nicht? Und ich glaube, das ist der erste Blick, den wir brauchen, dass wir einfach mitfühlen, damit Menschen umgehen. Und aus diesem Mitgefühl heraus dann sehen, okay, irgendwas passt nicht. Und jetzt gucken wir mal, was ist es denn? Ist es der Stuhl? Ist es das Licht? Ist es die Temperatur? Bin ich zu schnell? Bin ich zu laut? Was auch immer. Und ich kann mich doch auf mein Gegenüber so ein bisschen einstimmen. Und wenn ich das beruflich mache, dann ist es in meinen Augen sogar meine Aufgabe, für die ich auch noch Geld kriege.
Ja, aber Anke, was brauchst du denn, um das zu können, um diesen Raum zu haben und diese Entspannung zu haben, um das zu können?
Ne? Ja, die Zeit natürlich. Ja, genau.
Guck dir diese Systeme an. Das ist, also alleine, wenn ich beim Jugendamt gucke, da haben manche Kollegen und Kolleginnen 80 Fälle. Das kann nicht funktionieren.
Nee, das kann nicht funktionieren. Aber dann ist immer wieder beim System, wir ja auch ganz oft sagen, von wegen, also ich sag's mittlerweile ganz deutlich, ich kann dieses Gewäsch nicht mehr hören, von wegen, die Kinder sind uns wichtig. Es stimmt einfach nicht. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir in unseren kleinen Systemen da gut arbeiten. Das große System werden wir von innen nach außen ändern, aber nicht von außen nach innen. Und so kann nur jeder, wir drei können jetzt schauen, jeweils in unserem Leben, wo können wir uns einbringen und was verändern. Und so ist es für alle anderen auch möglich.
Ich sage immer gerne, ich möchte die Bundesregierung beraten. Ich möchte das Bundesministerium beraten. Wie komme ich denn da hin? Sollte jetzt ein Hörer oder eine Hörerin vom Bundesministerium für, was ist es denn, Bildung, Gesundheit, ich weiß gar nicht, zuhören, wir wären bereit.
Wir verlinken die. Wir schicken ihnen den Podcast.
Ja, wir sind bereit. Und
ich möchte gerne beraten dazu, wirklich. Also,
wir kommen zu dritt.
Wir kommen zu dritt.
Wir kommen zu dritt, genau.
Wir beraten sehr intensiv.
Wir beraten sehr intensiv. Aber wenn wir jetzt mal...
Wir gehen bis zur Fixierung.
Ja, genau.
Ich weiß schon, wen ich fixieren könnte. Ich könnte. Gibt da einen? Könnte ich. Damit er einfach nichts mehr tun kann.
Genau, lernen über die eigene Erfahrung. Ne?
Und er heißt nicht April.
Oh mein Gott.
Oh mein
das
Gott.
Ist doch.
Jetzt habe ich es verstanden, Anke. Jetzt habe ich es verstanden. Und der April, der will ja auch in die Eingliederungshilfe reingrätschen.
Ja, deswegen, das würde ich verhindern, genau. Indem ich ihn fixiere.
Deswegen, ich möchte gerne persönliche Beraterin werden oder wir.
Ja, als, bitte. Oh ja.
Als,
ja.
Ne? Das wäre doch toll. Ja. Bitte.
Könntet ihr, Herr, vielleicht könnt ihr das nicht, könnt ihr nicht gemeinsam, April. Könnt ihr den nicht gemeinsam klopfen? Ich kann da nicht mitklopfen, bei mir werden die Klopfen gleich,
da bin ich nicht mehr so gewaltfrei. Da kommen wieder die Vibratoren ins Spiel, Alex.
Ich musste so lachen, als ich euren
Ich hätte gerade so einen bösen Witz, aber ich sag ihn nicht, weil der ist so böse.
Dass du darüber hinweg hören konntest, als die Claudia gesagt hat, da ist die Anke, die gefesselte Anke mit den beiden Vibratoren in der Hand. Ich hatte sofort Bilder. Im Auto gesessen, ich habe so gelacht, ich konnte nicht mehr. Also es war echt köstlich. Ja, die
wahrscheinlich kommen wir alleine dafür schon wieder auf den Scheiterhaufen, Anke, weil wir nicht ernst genug über diverse Themen sprechen. Und ja, ich glaube, man hat
Wortspiel,
mittlerweile verstanden.
Diverse Themen.
Ja, habe ich auch gedacht. Ach, sind wir gut. Ich glaube, wir haben uns gerade erst eingegroovt. Wir sind aber am Ende unseres Podcasts.
Oh,
wir können aber sehr gerne einen zweiten Teil machen.
Bitte,
weil
können wir das machen?
Sehr gerne. Unfassbar. Wir haben ja gerade mal die Idee davon bekommen, dass was eigentlich dieses ganze Thema so mit sich bringt. Und wir werden, also Anke, definitiv, wir machen einen Teil 2 mit Alex.
Ja.
Und ein Special. Also wenn dir das recht ist, weil ich glaube, da gibt es noch viele, viele Dinge, wo man einfach inhaltlich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen kann.
Wir planen die Beratung der Bundesregierung, okay?
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Wir gucken
wir
mal,
ja
wer
bekannt,
da was machen kann.
Große. Hm. Ja, Krippen, also ich weiß, weißt du, wir haben ja dieses Thema, die ganz Kleinen, uns auch auf die Fahne geschrieben, weil die genau wie Menschen, die einfach wenig Stimme haben oder wenig die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben, die fallen hinten über. Mhm. Und je jünger ein Mensch oder je bedürftiger ein Mensch ist, umso weniger Ressourcen bekommt er aus diesem System. Und das sind ja auch eben diese ganz kleinen Menschen, die in Krippen jeden Tag betreut werden, die ja überhaupt nicht wissen, was da eigentlich los ist und wo ein Fundament gebildet wird für alles Spätere. Das ist ja eben so unser Thema. Und für mich, Alex, wir haben am Ende ja immer unseren scheinenden Moment. Und dann sagen wir ja so abwechselnd, was denn so der scheinende Moment ist. Und ich kann ja einfach mal anfangen, weil mein scheinender Moment in dieser Podcast-Folge ist, dass es so einfach wäre oder es ist so einfach, weil es gibt eigentlich gar kein Problem, wenn wir uns mal das Pro anschauen würden an dem Blem.
Wow, Claudia, das hast du aber vorgelegt.
Ja, hast du vorgelegt.
Jetzt hast du vorgelegt. Also mein scheinender Moment war, bevor der Podcast anfing, mein Zettelchen vom Yogi-Tee, da habe ich noch gesagt, das muss ich irgendwie unterbringen. Also das mache ich danach. Also mein scheinender Moment ist, dass ich also so glücklich bin über diese Anfrage von euch, den Podcast mit euch zu machen und dass so viel, also so eine tolle Energie mit euch beiden zustande kommt und das berührt mich total. Ne? Ich fühle mich auch total gewertschätzt und ich glaube, wir sind sehr ähnlich, weil wir wie die, also ich sag, es hat irgendwer mal gesagt, ich sei die Jeanne d'Arc der Autisten. Also so fühle ich mich manchmal auch, wenn ich da so stehe mit dem erhobenen Schwert und die Autisten schütze. Und es ist ja auch mein Ding, gerade Mädchen und junge Frauen im Autismus-Spektrum, aber das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist so mein Herzensthema, weil die durch alle Raster fallen. Also mein scheinender Moment seid ihr. Und der Spruch auf dem Yogi-Tee heute war, das finde ich auch sehr schön, wenn du möchtest, dass man sich an dich erinnert, hinterlasse nichts als Liebe.
Oh, ist das schön.
Und das passt so schön zum Thema auch, finde ich.
Oh, das passt so schön. Und wenn es um Liebe und Kinder geht, ist mein scheinender Moment, dass wir drei uns sehr, sehr einsetzen, und eine Stimme für Autisten, Kinder und einfach Neurodiversität auf dieser Erde sind. Und es hat schon mal einer was dazu gesagt, den kennen wir hier alle, Janusz Korczak. Kinder und Fische haben keine Stimme. Das ist mein scheinender Moment. Wir versuchen, die Stimme zu sein.
Oh, wie schön. Ein schönes Bild.
Ja, so, so schön. Ihr lieben Herzensfrauen, shine on.
Shine on, ihr Lieben.
Vielen Dank. Danke, Alex. Danke, Claudia.
Sehr gerne.